Querraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotwander Business Club und Jung. Hallo Nathalie.
Hallo Anna.
Nathalie, wie viele Frauen gibt es eigentlich im Architekturstudium?
Kommt so ein bisschen auf die Hochschule an, aber ich würde sagen immer so zwischen 60 und manchmal auch 70%.
Und in den Büros?
In den Büros würde ich sagen auch, in Anführungszeichen in den unteren Hierarchien, sind wir auch bei 60%. Wenn wir dann weiter nach oben gucken, dünnt sich das ziemlich aus. Das heißt, wenn wir 10% in der Führung haben, kann man schon ganz gut und ganz glücklich sein. Und ich kenne tatsächlich viele Architektinnen, die das klassische Architekturbüro verlassen.
Verlassen heißt was? Die sind ja nicht plötzlich weg. Wohin gehen sie dann?
Aufgegessen. Vielleicht manche so wie ich tatsächlich, dass sie in die Kommunikation gehen, kenne ich viele. Manche gründen ihr eigenes Büro. Andere gehen in die Verwaltung, kenne ich auch einige. Und manche andere gehen in die Projektentwicklung. Das heißt so ein bisschen auf die andere Schreibtischseite, so wie unser heutiger Gast übrigens. Herzlich willkommen, liebe Anna Jemelka, Niederlassungsleiterin bei der Instone Real Estate Development GmbH in Köln.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen auch bei Sphäreraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Sebizek, ich bin von Jung.
Und mein Name ist Nathalie Bräuninger vom Rotwander Business Club. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Wir haben uns schon öfters mal gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber ich glaube, so richtig intensiv und länger als 5 Minuten haben wir uns noch nicht so ausgetauscht. Von dem her bin ich sehr gespannt, dich ein bisschen persönlich kennenlernen zu dürfen. Lass mich dich kurz vorstellen, also so lebenslaufmäßig. Du bist seit 2021 Niederlassungsleiterin in Köln der Instone. Und kommst eigentlich aus Köln? Ich habe gerade schon gehört, begeisterter Karnevalsfan, ne?
Auf jeden Fall, deswegen sind wir sind mitten in der Karnevalszeit, das macht super Spaß.
Sie grinst bis über beide Ohren. Du hast Architektur studiert, bist Diplom-Ingenieurin, ne, so wie ich auch. Wann hast du Diplom gemacht?
2008 ja. Diplom gemacht, da war aber stand die ganze Umstellung auf Bachelor, Master schon in der Tür.
Ja, genau. Ich bin von 2002. Ich habe auch noch den Diplom-Ingenieur. Und bis seit 2016, korrigiere mich bitte, bei der Instone. Mhm. Und in der aktuellen Position leitest du die Niederlassung in Köln und verantwortest das gesamte Projektgeschäft in NRW mit Schwerpunkt Köln, Bonn, Düsseldorf und Ruhrgebiet. Und zudem bist du seit noch nicht ganz so allzu langer Zeit im BFW-Vorstand.
Genau, das erst seit letztem Jahr.
Oh. Dann kann man noch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und Anna, du hast ein bisschen recherchiert über die Instone?
Genau, vorab auch ein paar Worte dazu. Die Instone Real Estate ist ein führender Wohnentwickler in Deutschland mit Sitz in Essen. Das Unternehmen ist seit 1991 tätig und entwickelt bundesweit zukunftsfähige und nachhaltige Stadtquartiere mit Miet- und Eigentumswohnungen. Aktuell beschäftigt Instone 418 Mitarbeiter an 9 Standorten. Ende 2024 umfasste das Portfolio 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,1 Milliarden Euro und rund 14.700 Wohneinheiten. So sagt es zumindest eure Webseite.
Große Zahlen finde ich immer, wenn man es auf die einzelnen Standorte runterbricht, wird es etwas greifbarer. Aber genau, das kommt ganz gut hin.
Perfekt. Wir wollen auch über deinen persönlichen Werdegang und deine Rolle bei Instone sprechen und vielleicht erstmal so, du bist ja von der Architektur zur Projektentwicklung gewechselt. Was hat dich ursprünglich zur Architektur gebracht und wie hat sich dann auch dein beruflicher Weg in Richtung Projektentwicklung entwickelt?
Ja, erstmal sehr schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und danke für die erste Frage. Ich muss eins vorher ansetzen, weil deine Erzählung gerade vom Thema, wie viele Architektinnen gibt es denn überhaupt, hat mich an mein Studium denken lassen, wo tatsächlich, ich habe in Aachen studiert, immer vor dem Hörsaal gefühlt die ganzen Maschinenbauer standen und man in Aachen immer das Gefühl hatte, als Architektin ist man irgendwie als Frau in der absoluten Minderheit. Aber tatsächlich, so wie du es beschreibst, in den Büros stellt sich das ja im eigentlichen Studiengang und auch nachher in den Büros stellt sich das ganz anders dar. Und habe ich immer eine große, irgendwie habe ich gerade diese Mischung aus den verschiedenen Menschen total wertvoll empfunden. Mhm. Warum bin ich in Architektur gegangen? Ich fand schon immer Häuser bauen gut. Ich fand das schon früher spannend, so was es für verschiedene Immobilien gibt und wie die Menschen damit umgehen und was es so, wie Gebäude sich über die Lebensdauer auch entwickeln, und bin so irgendwie bei der Architektur gelandet. und bin dann nach dem Studium, das dauert ja eben Diplom-Ingenieur gemacht, dauert ja dann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich studiert habe, man vergisst das ja etwas, aber gefühlt Ewigkeiten, dann irgendwann hat man das Gefühl, jetzt muss ich fertig werden. Und dann wollte ich unbedingt in ganz klassisches Architekturbüro, um auch alle Phasen einmal durchzumachen. Bin dann mehr aus Zufall hier in Köln gelandet, in einem sehr großen, sehr entwurfsstarken Büro, damals noch kleiner als heute, und bin dort in die Wettbewerbsabteilung eingestiegen. Fand ich damals tatsächlich spannend, weil ich nicht so der super kreative Mensch bin, aber der passte gut ins Team, weil ich Struktur mitgebracht habe, so in diesen ganzen Prozesse, und habe dann, ich sag mal so im klassischen Sinne, erst Wettbewerbe gemacht, bin dann irgendwann mit einem gewonnenen Projekt mit in die Planung reingegangen und habe dann auch dann irgendwann eben durch die Planung das bis in die Ausführung reingetrieben. Und das fand ich vom Prozess immer, fand ich gut und fand ich spannend. Und der Weg dann weiter war eigentlich dadurch begründet, wie auch sonst, wie es oft im Leben passiert, der Zufall. Eine Tür ging auf, man muss sich dann entscheiden, ob man durchgeht oder nicht. Mhm. Und die Tür ging in der Projektentwicklung auf. Und ich habe überlegt, ob ich das machen will, und habe mich dazu entschieden, weil ich probieren wollte, ob sich dieser ganzheitliche Blick auf das Gebäude, ob das nicht noch für mich noch interessanter ist, als sich in Anführungszeichen nur in der Architektur zu bewegen. Und genau, das hat es dann auch sehr getroffen. Also in der Projektentwicklung muss ich mich ja auch mit Kalkulationen auseinandersetzen, muss mich auch wirklich mit der Ausführung intensiver auseinandersetzen, muss auch am Ende gucken, wer nimmt denn dann das Gebäude schlussendlich. Und das fand ich irgendwie, diese Ganzheitlichkeit in der Auseinandersetzung mit der Immobilie war so der Schlüssel. Und ich habe gesagt, als ich gegangen bin aus der Architektur, ich komme vielleicht wieder. Mein damaliger Chef hat gesagt, das wirst du nicht tun. Und er hat irgendwie bisher zumindest recht behalten.
War das viel Learning by Doing? Weil im Studium lernt man ja diese Sachen nicht so wirklich.
Das war sicherlich Learning by Doing. Also was mir geholfen hat, ist, dass ich in der Architektur dann fast 10 Jahre, waren, glaube ich, irgendwie, wenn man es genau nachrechnen würde, irgendwie 8 Jahre, aber einen langen Zeitraum durch viele Leistungsphasen durchgegangen bin und so schon, ich sag mal, in dem Bereich sehr sattelfest war. Wir haben in dem Büro auch Generalplanung gemacht. Das heißt, wir hatten nicht nur die Architektur in der Verantwortung, sondern ich hatte schon irgendwie sehr früh dann im beruflichen Kontext auch Verantwortung für andere Planer, für Gutachter, und musste schon irgendwie so eine ganzheitliche Lösung bringen, auch mit dem Druck, dass das wirtschaftlich erfolgreich ist. Und ich sag mal, das war das, was ich konnte. Und alles andere, muss man sagen, habe ich dann tatsächlich in der Learning by Doing im beruflichen Umfeld mir bei der Instone in dem Team erarbeiten können. Dadurch, dass ich einen tollen Chef hatte und auch tolle Kollegen hatte, das Team mich super aufgenommen hat und ich dann einfach am lebenden Objekt die Dinge einmal durchdeklinieren konnte.
Du bist jetzt seit 2016 bei Instone. Wie haben sich deine Aufgaben im Laufe der Zeit verändert?
Rasend schnell. Ich habe angefangen mit einem Projekt als Projektentwickler für ein einzelnes Projekt. Aber ich sage mal, auch nicht als Hauptverantwortliche, konnte ich ja nicht, sondern im Windschatten eines sehr erfahrenen Kollegen. Und bin dann so erstmal durch die Projektentwicklung, die klassische Planungsrechtschaffung durchgelaufen. Also das Grundstück hatte schon jemand gekauft im Unternehmen, und es ging dann darum, Baurecht zu schaffen. Und das habe ich gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen gemacht. Und habe dann angefangen, eben so das Thema Kalkulation, wirtschaftliche Verantwortung für das Projekt zu übernehmen. Dann gab es irgendwie auf einmal in derselben Stadt ein zweites Projekt. Da wurde dann gesagt, na, das könnt ihr zwei, ihr seid ja zu zweit. Eigentlich macht bei uns ein Entwickler ein Projekt. Ihr seid ja schon zu zweit, dann könnt ihr ja auch ein zweites Projekt machen. Dann hatten wir irgendwie in Windeseile ein zweites Projekt und haben das parallel durchgeführt. Und dann stellte sich ziemlich schnell raus, ach, eigentlich kannst du das auch alleine machen. Dann habe ich das eben alleine geführt. Und so bin ich da irgendwie nach und nach reingewachsen. Dann hat sich das Team so umstrukturiert, dass jemand gesucht wurde, der eben auch für mehrere Projekte Verantwortung übernimmt. Und so, ich sag mal, war dann am Ende war der Weg dann in diese Niederlassungsleitung, wo er dann viel Personalthemen auch zukommen, war ein schleichender Prozess, aber hat sich irgendwie so aus dem täglichen Doing heraus ergeben.
Was war das erste Projekt, was du gemacht hast?
Das erste Projekt war der Niederkassler Lohweg in Düsseldorf. Ist ja das erste Wohnhochhaus, was die Instone realisiert hat. Das war im Grunde genommen rückblickend auch der Einstieg so in die Projektentwicklung, weil ich in Architektur das Projekt, was mich meine 8 Jahre tatsächlich in dem Architekturbüro begleitet hat, auch ein Wohnhochhaus war. Es war eine Revitalisierung, kein Neubau, aber deswegen, ich sag mal, waren viele Themen präsent. Und konnte ich dann eben auch mit dieser Expertise, obwohl ich erstmal fachfremd war in der Entwicklung, irgendwie viele Themen beisteuern.
Und wenn du jetzt mit Architekten zusammenarbeitest, die wissen ja wahrscheinlich, dass du Architektin bist, wie wirst du da so wahrgenommen? Also das hilft dir wahrscheinlich bei deiner Arbeit.
Hilft mir bei der Arbeit. Ich würde sagen, die Büros, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die wissen das zu schätzen. Mhm. Wenn wir mit Büros, warum auch immer, keine Ahnung, zum Beispiel beim Qualifizierungsverfahren neu zusammenkommen, muss man sich mal ein bisschen aneinander gewöhnen, weil der Architekt an sich ist ja, auch überzeugt von sich und seiner Arbeit. Und wenn ihm jemand anders sagt, was man vielleicht anders machen könnte, wird das nicht immer positiv aufgenommen. Und ich sag mal so, habe ich das Gefühl, es ist immer so ein Kennenlernprozess, bis man gegenseitig versteht, was man aneinander hat und bis man auch zu schätzen weiß, dass wenn ich was versuche beizusteuern, ist es eigentlich immer in der Sache und nicht irgendwie emotional. Und wenn das verstanden wird, dann hilft es eigentlich in der Zusammenarbeit, wo man viel, viel schneller ist. Also die Büros, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die wissen, bei mir im Team sind auch viele Architekten, Stadtplaner, Raumplaner, die wissen das eher zu schätzen, dass es, ich sage mal, keine Zahlendreher sind. Also keine Menschen, die rein aus der wirtschaftlichen Brille gucken, sondern dass man eigentlich in der Sache viel besser miteinander sprechen kann und zurechtkommt.
Mhm. Total.
Und miteinander sprechen ist natürlich extern, aber auch intern wichtig. Du bist ja jetzt die Niederlassungsleiterin bei Instone und verantwortest dementsprechend das gesamte Projektgeschäft in NRW. Was reizt dich besonders an dieser Aufgabe, aber was sind auch die großen Herausforderungen, die dir tagtäglich begegnen?
Also Herausforderungen haben wir gerade viele, tatsächlich in der Immobilienwirtschaft. Also ich würde sagen, dass ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren, eigentlich seitdem ich die Niederlassungsleitung habe, die wirtschaftliche Lage in Deutschland, aber auch in der Welt und auch die ganze Immobilienwirtschaft auf den Kopf gestellt hat, das war sicherlich die größte Herausforderung, weil man mit dem, was man sich so angeeignet hat über die Jahre, erstmal nicht viel anfangen kann. Gleichzeitig aber was mich am meisten reizt? Es reizt mich auch, da hautnah mit bei zu sein und das gestalten zu können. Mich reizt das Team, also mich reizt das Team, was ich führe, das Team, was mit mir zusammenarbeitet, genauso wie, ich sag mal, unternehmensweit das Team. Wir haben ja auch einfach einen großen Kreis aus Geschäftsführern, aus Vorständen. Die Zusammenarbeit finde ich total spannend und ich finde dieses Zusammenspiel in so einem Unternehmen, finde ich toll, von so einer Stelle aus mitzuerleben und mitgestalten zu können. Und klar, am Ende sind es weiterhin die Häuser. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann überlege ich, auf welche Baustelle ich mal fahren kann, um zu gucken, wie es wächst. Also das ist tatsächlich weiterhin die Begeisterung, die es irgendwie trägt.
Schön. Das Thema Führung hast du ja auch lernen müssen, ne? Also jetzt hast du extrem viel Personalverantwortung. Wie hast du das gemacht? Was hast du da für einen Stil?
Es ist irgendwie gewachsen, also weil das war schon irgendwie ganz am Anfang in so einem Wettbewerbsteam. Ich habe eben die ersten Jahre Wettbewerbe gemacht. Schon da musste man ja gucken, dass man so ein Team zusammenhält, intern wie extern. Und am Ende fangen wir das ja schon an, im Studium zu lernen. Ich weiß nicht, das war, ich glaube, in unserer Zeit noch weniger als heute, aber wir haben ja auch schon im Studium Gruppenarbeiten gemacht. Also ich sag mal, die Auseinandersetzung, wie komme ich mit verschiedenen Menschen zu einem guten Ergebnis, die fängt ja schon sehr früh an. Und sicherlich, ich sag mal, gibt es so Quantensprünge in so einer Entwicklung, in dem Moment, wo man eine Gehaltsliste in die Hand gedrückt bekommt und sagt und sich jetzt damit auch quasi mit den existenziellen Fragen auseinandersetzen muss und nicht nur mit den Sachfragen, macht das schon nochmal einen Riesenunterschied im Verantwortungsgefühl. Aber ich glaube, es hat mich bisher immer hat mir geholfen, einfach zu überlegen, wie hätte ich gerne, dass jemand mit mir zusammenarbeitet. Und der zweite Punkt ist auch so dieses man selber bleiben. Also mir hat ein guter Freund gesagt, als ich in die Position reingerutscht bin, kann man muss fast sagen, hat gesagt, bleib einfach wie du bist. Guck dir nicht irgendwie ab, was andere machen und kopiere das, sondern versuch einfach so zu sein, wie du bist. Und das muss ich sagen, gelingt auch nicht immer. Es gibt auch Momente, wo man mal nicht perfekt agiert und wo man einfach auf die Nachsicht seines Teams angewiesen ist. Aber eben, wenn man dabei menschlich bleibt, dann sind eigentlich alle auch dazu bereit, nochmal vielleicht sich mal kurz zu schütteln. Und manchmal kann man auch einfach sagen, tut mir leid oder war nicht so richtig gut.
Dieses kurz mal schütteln, ne, das sehe ich ja bei meinem Hund, ne? Wenn da irgendwas Blödes gelaufen ist und danach schüttelt sie sich und dann ist wieder gut. Und ich glaube, das könnten wir ein bisschen adaptieren.
Aber das klingt gut, auf jeden Fall auch mal ein bisschen zu reflektieren und im Zweifel auch zu sagen, das war jetzt vielleicht nicht ganz perfekt, das ist sicher auch wichtig an der einen oder anderen Stelle.
Also ich finde, man muss irgendwie, ich glaube, es gibt unterschiedliche Führungsstile und ich glaube, es verändert sich auch über die Zeit. Ich finde es toll, dass wir in der heutigen Zeit leben, wo man mit viel Offenheit ja vieles lösen kann. Also dass man irgendwie, dass man auch sagen kann, ich weiß es vielleicht gerade nicht genau. Was ich eben sehr schätze, dass wir in einer Zeit sind, wo man mit Offenheit, wo man nicht mehr einfach, ich sag mal, Entscheidung trifft und sie durchzieht und durchgreift, sondern irgendwie auch Dinge mit seinen Kollegen, mit dem Team besprechen kann und gemeinsam erarbeiten kann. Und klar, es gibt einen Punkt, da muss einer eine Entscheidung treffen, das gehört dann auch dazu. Und wie gesagt, dieses finde ich aber auch lernen, dass nicht jede Entscheidung ist richtig und ist gut, aber manchmal ist auch wichtig, sie einfach zu treffen. Mhm. Also keine Entscheidung, das hat mir mein Opa früher mal gesagt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und das ist irgendwie manchmal, wenn man es nicht weiß, auch ein guter Ratgeber zu sagen, okay, wenn ich es nicht weiß, dann ist es aber, irgendein Weg muss ich gehen und die Konsequenz eben tragen.
Mhm, definitiv. Und neben diesen ganzen Aufgaben hast du dich ja auch noch dafür entschieden, die Rolle als BFW-Vorstand einzunehmen. Was hat dich dazu bewegt, das zusätzlich noch auf dich zu nehmen und auch ja jetzt in der neuen Rolle, welche Impulse möchtest du setzen?
In den BFW-Vorstand zu gehen, ich bin Beisitzerin im Vorstand, das ist tatsächlich eher so ein kleines Beiwerk. Ne? Also es gibt quasi einen engen Kreis, einen Vorstand, der die Hauptarbeit macht und ich bin gefragt worden, ob ich Beisitzerin werden möchte. Ich habe tatsächlich im ersten Moment gesagt, da habe ich keine Zeit für. Das war meine spontane Reaktion. Und dann kam eben aus dem Kreis vom BFW kam so der Impuls, das ist okay, keiner ist hier verpflichtet, sind ja keine hauptberuflichen Tätigkeiten, sondern alle machen das nebenher. Es ist okay, du kannst einfach so viel geben, wie du an Zeit hast und an Kapazität hast. Das fand ich schon alleine irgendwie einen tollen Spirit so in der Gruppe und habe dann gesagt, okay, dann mache ich es, wenn ich weiß, es ist nicht der Druck, irgendwas beitragen zu müssen, was ich machen möchte und was ich bisher auch schon versucht habe umzusetzen, was ich vorher im Grunde genommen auch schon gemacht habe, ist diese Brücke zwischen Immobilienwirtschaft und Politik zu bilden. Also wir alle beklagen uns, egal ob wir Architekten sind oder ob wir Projektentwickler sind, wir beklagen uns über die Bauordnung, wir beklagen uns über die Norm, wir beklagen uns über gesetzliche Rahmenbedingungen, über die Förderkulisse, was auch immer. Wir haben jeden Tag irgendwas, wo wir sagen, das ist aber, wenn das nicht wäre, was dann? Dann wird das hier aber alles ganz fluffig laufen. Und quasi diese Aussagen zu qualifizieren und zu sagen, was heißt es denn aber? Es ist Absatz XY der Bauordnung, folgender Satz, der müsste wie folgt geändert werden. Also diesen konkreten Input in die Politik reinzutragen. Und also erstmal vielleicht unter den Unternehmern, also innerhalb des Verbandes sich auszutauschen und dann in die Politik reinzutragen, das finde ich einen ganz tollen Weg. Und der eine oder andere hat gesagt, das ist Lobbyarbeit, warum machst du das? Dann habe ich immer gesagt, ich empfinde das nicht als unlautere Lobbyarbeit. Ich mache das in dem Sinne auch nicht für die Instone, sondern ich mache das für die Branche, einfach damit wir schneller mehr Wohnungen bauen können, damit wir in wirtschaftlich schwierigen Phasen erkennen, was sind denn die Stellschrauben, um die Situation zu verbessern.
Mhm. Total. Und gerade dieses konkret, wie müsste das Gesetz konkret formuliert sein, damit es einfacher wird, ne?
Genau, und das eben gerade nicht, weil mir jemand Geld dafür gibt, irgendein Ziel zu erreichen, sondern weil ich aus der Praxis heraus habe ich ja eine Vielzahl aus den verschiedenen Projektzahlen, eine Vielzahl an Impulsen, wo ich denke, wenn wir die Schraube ein bisschen anders drehen würden, dann würden so viele Prozesse einfacher werden und quasi diese Praxiserfahrung in die Theorie reintragen, damit der ganze Rahmen, in dem wir arbeiten, sich verbessert. Ja. Das ist der Ansporn. Mhm. Gelingt nicht immer, aber manchmal gelingt es.
Zum Beispiel, wann hast du ein Erfolgserlebnisprojekt?
Also wir haben beispielsweise, ich überlege gerade, was ein ganz konkretes Beispiel sein könnte. Also wo wir tatsächlich immer sehr detailliert mitarbeiten, ist, wenn die Bauordnung überarbeitet wird. Und da haben wir tatsächlich schon geschafft, also oft sind in den Bauordnungen Dinge unklar ausgedrückt. Da geht es nicht mal darum zu sagen, ich will mehr oder weniger Dämmung haben, sondern es geht darum, überhaupt eine ganz klare Regelung zu haben, wo man weiß, wie man sie auslegt. Das ist ja insbesondere für die Architekten total wichtig. Und da haben wir tatsächlich schon an vielen Stellen einfach für Klarstellungen von Regelungen sorgen können und damit irgendwie weiterhelfen können. Ich weiß zum Beispiel jetzt gerade in einem unserer benachbarten Bundesländer ist gerade auch auf Verbandsinitiative hin die Stellplatzsatzung in der Überarbeitung, einfach modernere Stellplatzschlüssel zu erarbeiten. Das ist ja so ein ganz konkretes Beispiel, wo man sagen muss, da sind die Städte einfach wissen gar nicht, wo sie denn hin sollen. Die Entwickler sitzen am Tisch und sagen, warum muss ich denn für den geförderten Wohnungsbau einen Stellplatz bauen? Der wird ja sowieso nicht gefördert, aber konkret dann mit den Kommunen zu erarbeiten, was macht jetzt Sinn, für einen Stellplatzschlüssel festzulegen? Ein Beispiel.
Mhm. Die Frage kommt eigentlich erst später. Gebäudetyp E, dachte ich, passt vielleicht ganz gut. Bist du zufrieden mit der aktuellen Entwicklung und Gesetzeslage, wie es jetzt im Moment ist?
Der Gebäudetyp E, das müsste jetzt tatsächlich so aus der Unternehmensbrille raussehen, macht für große Unternehmen wie uns wenig Sinn, weil ja quasi das Ganze, also viele Risiken auf den Bauherrn übertragen werden. Und da wir ja Projekte weiter veräußern als Instone, behalten wir die Objekte nicht im Bestand. Das heißt, ich muss alle Risiken, die ich auf mich nehme, muss ich auch jemandem anders irgendwann übertragen können. Und das macht den Gebäudetyp E für Unternehmen wie uns eigentlich schwer umsetzbar, also oder schwer anwendbar. Ich glaube, das kann was für einen privaten Bauherrn sein, der sagt, ja, was interessiert mich die Norm? Ich möchte gerne, dass das Detail so und so aussieht, aber quasi für, ich sag mal, für die professionelle Immobilienwirtschaft schwierig.
Ein ganz anderes, aber auch zentrales Thema in der Stadtentwicklung aktuell ist die intelligente Nachverdichtung. Was würdest du da sagen, macht ein gelungenes Nachverdichtungsprojekt aus?
Muss ich schmunzeln? Das ist ja tatsächlich ist so die ist ja der Titel, unter dem das Projekt in Düsseldorf stand, was ich betreut habe. Mhm. Also intelligente Nachverdichtung haben wir auch viel drüber philosophiert. Also im ersten Moment muss ich mich natürlich mit dem Bestand auseinandersetzen. Mit der Frage werden wir insbesondere als prädestinierter Neubauentwickler irgendwie immer konfrontiert, warum erhaltet ihr nicht mehr Bestände? Mhm. Wir tun das an Standorten, wo Bestände sinnvollerweise erhalten werden, wie zum Beispiel in Leipzig machen wir das viel, erhalten wir auch Bestände. Also ich würde sagen, erstmal ist es die Auseinandersetzung, damit kann ich mit den Bestandsimmobilien was machen? Was kann ich mit denen machen? Dann der Blick ins Umfeld. Also ich habe mich schon immer irgendwie, ich habe uns als Planer, als Architekten immer auch als Stadtplaner gesehen, zu gucken, was kann ich eigentlich in der Umgebung sinnvollerweise ergänzen? Und schlussendlich, klar, muss ich mir angucken, was ist das Konzept für den Teil, den ich hinzufüge oder was ich draus mache.
Ja, und wenn wir ins Umfeld schauen, dann geht es natürlich auch oft um die Nachbarschaft, wo viele Vorbehalte herrschen. Wir haben gerade noch das Gespräch mit Bernd Hütter von der Cube gehabt, über Werkstattverfahren gesprochen. Gibt es da bei euch auch spezielle Strategien, die sich vielleicht schon bewährt haben, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht?
Sprechen
hilft. Ich habe ja Koti-Areal als Stichwort.
Genau, eins, also jetzt gerade sicherlich eine der größten Entwicklungen, die wir deutschlandweit so vorantreiben. Also ganz grundsätzlich für alle Verfahren gilt Sprechen. Also es hört sich blöd an, aber ich glaube, früher ist viel in der Entwicklung vom Schreibtisch aus passiert. Mhm. Und was machen wir heute, wenn wir ein Grundstück ankaufen? Wir fangen als erstes an, durch die Nachbarschaft zu laufen. Also wir laufen ja vorher schon durch die Nachbarschaft, aber bevor wir ein Grundstück gekauft haben, klingeln wir natürlich noch nicht an so vielen Türen. Aber sag mal so, heutzutage, wenn wir mit einem Grundstück anfangen, das zu beackern, tatsächlich versuchen wir erstmal herauszufinden, was in der Öffentlichkeit und was in der Nachbarschaft für Befindlichkeiten sind, weil das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung ist oft negativ belegt, weil ich sag mal, man hat so den Wutbürger vor Augen, der da steht und sagt, das will ich alles nicht, das ist mir zu hoch, zu viel, zu laut. Wir haben aber festgestellt, wenn man ins Gespräch geht, dann kriegt man daraus auch viele wertvolle Hinweise, wo man einfach Fehler vermeiden kann. Und man kriegt vor allen Dingen unglaublich wertvolle Impulse, was eben an Nutzung gebraucht wird. Und am Ende ist ja unsere Aufgabe, Immobilien zu entwickeln, die nachhaltig sind im Sinne von, dass sie gebraucht werden. Und das muss man sagen, da haben wir jetzt echt in den Verfahren schon viele, viele positive Erlebnisse gehabt, weil man einfach viel besser versteht, wie der Ort funktioniert und wie eben auch die zukünftige Immobilie dort vielleicht am besten funktioniert.
Mhm. Viele eure Projekte setzen ja auch auf Mischquartiere mit Wohnen, Arbeiten und Freizeitangeboten. Würdest du sagen, das ist da auch euer Erfolgsrezept, im Endeffekt vorher drüber zu sprechen, um dann zu schauen, was wird denn wirklich gebraucht?
Ja, also sicherlich. Das ist, wobei, da finde ich, ist es eine Mischung. Also heute ist ja so in der Stadtentwicklung sind ja diese gemischt genutzten Quartiere super modern. Alle träumen von der 15-Minuten-Stadt, wo ich alles ganz schnell erreichen kann und alles beieinander habe. Da versuchen wir immer so, ich sag mal, dann so eine zweite Stufe einzulegen. Das erste ist zu verstehen, welche Nutzungen, welche Gebäude, welche Freiräume werden gebraucht, werden gewünscht. und es dann aber nochmal in der zweiten Phase zu strukturieren und zu gucken, wie geht das denn dann immobilienwirtschaftlich? Mhm. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist der Wunsch, oft von den Städten, dass man in Erdgeschossen, also ich spreche jetzt mal, man hat eine Wohnbebauung, kann aber auch eine gewerbliche Bebauung sein, man hat in den Erdgeschossen Läden, kleine Dienstleistungsbetriebe, so. Dann sage ich auch mal in meinem Bild von Stadt finde ich das auch ganz toll. Aber wenn man sich jetzt heutzutage mal anguckt, an vielen Stellen funktionieren diese kleinen Läden in Erdgeschossen gar nicht mehr. Auch in den bestehenden Strukturen nicht. Das heißt, wir versuchen funktioniert eben oft immobilienwirtschaftlich einfach nicht. Das heißt, wir versuchen auch von vornherein mitzudenken, was ist denn langfristig dann auch zu bewirtschaften? Was funktioniert langfristig? Weil ein leerstehendes Ladenlokal im Erdgeschoss ist das Gegenteil von dem, was wir uns an Belebung und an Frequenz für so einen Bereich vorstellen. Also das heißt, irgendwie erstmal, ich sag mal, Bedarfe sammeln und dann aber eben gucken, wie kriegt man sie auch langfristig bespielt.
Und ab 19 Uhr ist das Ladenlokal ja dann auch geschlossen, ne? Also dann nachts, abends durch die Stadt zu laufen, also wäre vielleicht eine andere Nutzung dann angebrachter, ne?
Genau.
Ja. Ich habe mir Beispiel Literaturquartier rausgesucht, das machst du auch, betreust du auch, ne? 236 neue Wohnungen, 184 freifinanziert, 52 öffentlich gefördert und ihr seid schon fast fertig, ne?
Genau, wir wollen im Laufe des Jahres fertig werden.
Was ist das Besondere an dem Projekt?
Was ist das Besondere am Literaturquartier? Sehr besonders ist sicherlich, dass es für eine Wohnbebauung sehr dicht ist. Also es ist, glaube ich, jetzt mit dem Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, das erste Mal, dass wir so ein urbanes Gebiet umsetzen, also eine wirklich sehr, sehr dichte neue Bebauung. Das hat Herausforderungen darin, dass man, ich sag mal, relativ viel Baumasse auf relativ wenig Grundstück hat und dann einfach mit den Freiflächen gucken muss, dass man alles hinbekommt, dass die Feuerwehr funktioniert, dass ich aber auch noch attraktive Grünflächen habe. Und das haben wir da auch versucht hinzubekommen, indem wir sehr hochwertige Außenanlagen dann bauen werden und zum Teil sogar auf den Dachflächen noch Dachgärten mit integrieren, Teile der Dachflächen begrünen. Also das ist sicherlich eine Besonderheit und dann in so einer zentralen Lage auch einfach so eine wahnsinnig große Baustelle abwickeln zu können. Unser Glück ist an der Stelle, dass auf dem Nachbargrundstück bisher noch keine Bebauung entstanden ist. Das heißt, wir können da gerade irgendwie uns so schön ausbreiten und den Platz nutzen. Aber das muss man sagen, ist tatsächlich bei solchen Lagen schon wirklich spannend. Genau, und da muss man, wir sind jetzt eben, deswegen sage ich, wir wollen dieses Jahr fertig werden. 236 Wohnungen am Stück zu bauen, ist ganz schön viel. Wir arbeiten dort mit zwei Lean-Zügen, also wir versuchen uns solcher Terminpläne aus dem Automobilbau zu bedienen und haben nicht einen Trockenbauer, sondern haben zwei Trockenbauer, wir haben nicht einen Fensterbauer, sondern zwei Fensterbauer. Also versuchen alles quasi parallel voranzutreiben, damit wir quasi, wie ich sag mal, wie zwei Stücke haben und nicht 236 Wohnungen nacheinander abarbeiten müssen.
Okay. Du hattest gerade schon das ein oder andere Mal die immobilienwirtschaftliche Perspektive angesprochen, dass es eben auch durch die Brille funktionieren muss. Klimaschutz, Quartiersentwicklung, aber auch Kostendruck hören wir immer wieder von. Wie schafft ihr diesen Dreiklang?
Den versuchen wir zu schaffen, indem wir hochqualifizierte Leute bei uns im Team haben und uns den Fragestellungen, ich sag mal immer auf der Sachebene sehr früh und sehr tiefgreifend damit auseinandersetzen. Ich finde in der ganzen Diskussion gerade um Nachhaltigkeit und um auch um Klimaneutralität, um effiziente Lösungen, wird manchmal vergessen, darauf zu gucken, welcher Punkt hat denn wirklich die größte Effizienz, dieses Ziel zu erreichen. Also ich sag mal so, wir haben jahrelang wurde dafür gekämpft, die Häuser in mehr Dämmung einzupacken. Faktisch ist aber der Energieträger viel wichtiger. Also wie gesagt, sich immer das Ziel anzugucken, wo will ich hin und zu gucken, wenn jetzt das Ziel ist, möglichst CO2 einzusparen, was hilft mir denn CO2 einzusparen? Das hilft mir eigentlich nicht, dann noch 5 Zentimeter mehr Dämmung aufs Haus draufzupacken. Und da muss man sagen, auch wenn es jetzt beispielsweise Energiestandards gibt, die ganzen, also mittlerweile ist ja gesetzlich vorgeschrieben, auch dass ich bis vor kurzem haben wir eigentlich an den meisten Stellen eher 55 gebaut, jetzt gehen wir schon auf eher 40 rauf. Auch da zu gucken, wenn ich so einen Energiestandard erfüllen will, wie erfülle ich den denn? Was ist der effizienteste Weg, ihn zu erreichen und nicht im Sinne von, wie gesagt, ich finde immer mittlerweile so aus dieser Entwicklerbrille, Viele denken ja, der Entwickler versucht jetzt hier irgendwie für sich die beste Lösung rauszuholen aus niederen wirtschaftlichen Motiven. Das meine ich nicht, sondern ich meine zu gucken, wie kann ich solche Standards am sinnvollsten erreichen mit dem geringsten Einsatz. Weil wir haben uns auf die Fahne geschrieben, bezahlbaren Wohnraum umzusetzen. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich die Vorgaben auch möglichst effizient umsetze.
Wie geht ihr zu dem Thema mit Partnern um? Also jetzt spreche ich ja jetzt hier auch aus der im Namen von Jung. Und habt ihr da spezielle Standards, Zertifizierungen oder ähnliches, die ihr an eure Partner weitergebt, worauf ihr achtet?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Wir arbeiten mit vielen Herstellern ja wiederholt zusammen oder auch mit vielen Nachunternehmern wiederholt zusammen. Ich glaube aber, der Weg, der uns dabei hilft, ist, dass wir trotzdem immer, also auch mit auch immer offen sind, neue Lösungswege zu gehen. Das heißt, wenn wir jetzt so einen richtigen Standard, ich habe das Gefühl, den jetzt an, weiß ich nicht, beispielsweise an einen Hersteller weiterzugeben, das wird sich morgen schon wieder überholen. Mhm. Sondern wir gucken eigentlich, sag mal, für so ein Projekt spezifisch, wo stehen wir gerade, welchen Standard wollen wir erreichen, wie können wir das machen? Und wenn wir nicht wissen, wie wir den erreichen können, dann finde ich, ist der Austausch beispielsweise mit Herstellern, aber auch mit Nachunternehmern total wichtig, um zu gucken, wie kriegen wir das denn hin? Also ein Beispiel, wir haben irgendwie als erstes Mal im Bereich der Kitas gab es Anforderungen an Luftschadstoffe. Also man musste so Messungen machen vor Übergabe einer Kita, die nachweisen, dass aus den ganzen Silikonen und so weiter, aus den Farben keine Schadstoffe in der Luft mehr sind. Mhm. Das war, als wir damit angefangen haben, vor ein paar Jahren die erste Kita gebaut haben, super spannend und super aufwendig, das hinzubekommen. Heute hat sich dieser Standard fast durch alle Bauprodukte schon durchgesetzt. Also jeder, egal was ich ausschreibe, werden diese Standards eigentlich heutzutage schon automatisch eingehalten. Und deswegen meine ich, das überholt sich am selben Tage schon, wenn wir solche Standards machen würden, sondern wir müssen nur immer sehr entschlossen sagen, welchen Standard wollen wir erreichen. Mhm. Also beispielsweise bei der Energieeffizienz, dann eben mit dem Team möglichst schnell versuchen zu untersuchen, was bedeutet das konkret, und eher so Fallen erkennen und die dann mit Herstellern und Nachunternehmern besprechen.
Mhm. Jetzt sprichst du von Standards, die positiv sind, die dem Projekt helfen. Gibt es andererseits auch Regeln und Normen, die du gerne abschaffen würdest, die quasi gesetzt sind?
Also es gibt, ich sag mal, ich habe ein Beispiel dazu im Kopf. Wir durften früher RCL, also Abbruchmaterial, gebrochenes Abbruchmaterial, nicht einsetzen. Da waren die Holländer total fortschrittlich, die haben das sehr schnell, sehr viel eingesetzt. Das war zum Beispiel eine Regel, wo wir gesagt haben, jetzt mit den ganzen neuen Verordnungen, die in den letzten ein, zwei Jahren gekommen sind, das war ein Quantensprung, dass wir auch in Deutschland solche Abbruchmaterialien, wenn sie eine bestimmte Klassifizierung haben, eben wieder einbauen dürfen. Und ich glaube, an solchen Stellen können wir viel gerade noch in der Praxis erreichen, indem wir so, ich sag mal, Dinge etablieren, die total Sinn machen. Also warum sollte ich nicht, wenn ich ein Gebäude abgebrochen habe, diesen Abbruch in die Straße in den Straßenunterbau einbauen dürfen? Durften wir aber jahrelang nicht. Okay. Und das ist zum Beispiel sowas, wo einfach Regularien sich erneuern lassen könnten. Gleichzeitig werben wir aber auch dafür, in konkreten Abstimmungen, zum Beispiel mit Kommunen, einfach aus der eigenen Motivation heraus Dinge nachhaltiger zu machen. Also wir haben jetzt ein Beispiel, da wollte die Kommune aus Denkmalschutzgründen gerne, dass wir massive Mauern als Einfriedung der Grundstücke bauen. Da haben wir gesagt, das ist irgendwie, also empfinden wir als nicht mehr zeitgemäß, weil ich habe nicht nur die Mauer, die ich da baue, sondern jeder Architekt wird schmunzeln, ich muss ja auch frostfrei gründen. Das heißt, ich baue zusätzlich zu der Mauer, die ich sehe, nochmal irgendwie mindestens 60 Zentimeter in den Boden massiv rein. Und da haben wir gesagt, so viel massiven Materialeinsatz für gestalterische Zwecke, da wollen wir gerne mal ein Fragezeichen dran machen und gucken, ob man das nicht mit wenigen Elementen an Hauseingängen irgendwie dasselbe Ziel erreichen kann und ansonsten aber vielleicht mit Hecken arbeitet. Ne? Also irgendwie auch nicht nur zu gucken, wo gibt es Regularien, die irgendwo im Gesetz stehen, die mich hindern, sondern wo ist auch einfach in den Köpfen, in den Verwaltungen und in den ganzen, aber auch in den politischen Gremien, so wo sind vielleicht so Dinge gesetzt, die man einfach mal in Frage stellen kann.
Man würde vielleicht zusätzlich noch Baukosten senken.
Man würde zusätzlich Baukosten senken oder was gerade, ich weiß nicht, was in dem Vorgespräch so, worüber diskutiert wurde, einfach die Machbarkeit gewährleisten. Also ganz ehrlich muss man sagen, dass an vielen Standorten gerade in Frage steht, ob Projekte überhaupt umgesetzt werden können. Die Baukosten sind so massiv gestiegen und ich sag mal so, die Erlöse oder der Wert einer Wohnung ist nicht der im selben Maße gestiegen. Das heißt, im Moment steht an vielen Stellen die Frage, kann ich ein Projekt überhaupt realisieren? Das heißt, an jede Stelle, wo ich sagen kann, da kann ich Kosten rausnehmen, macht die Realisierbarkeit des Projektes wahrscheinlicher.
Was sind die größten Hebel für dich, um die Baukosten zu minimieren?
Ich würde tatsächlich sagen, also ich würde sagen, zum einen darüber nachdenken, welchen Energiestandard wollen wir und welche Regeln stelle ich auf, um den zu erreichen. Also wir predigen gerade immer das Wort technologieoffen. Wir haben jahrelang Blockheizkraftwerke gebaut, die waren sehr, sehr günstig und waren sehr effizient. Das machen wir natürlich alle nicht mehr. Keiner will mehr als primäre Energiequelle Gas verwenden. Aber wenn ich jetzt umschwenke auf andere Energieversorgung beispielsweise, macht es keinen Sinn zu sagen, und jetzt bauen wir dann genau diese Lösung, sondern zu sagen, in dem Moment, wo ich es entscheiden muss, nehme ich die effizienteste Variante. Damit, finde ich, kann man Baukosten sparen, also einfach technologieoffen bleiben. Und das Zweite, was ich finde, ist einfach auch sich zu überlegen, welchen Standard grundsätzlich will ich bauen. Wir haben verschiedene Mietniveaus in Deutschland. Also wir sind ja auch viel im öffentlich geförderten Wohnungsbau unterwegs. Da auch mal überlegen, nicht nur im geförderten Wohnungsbau, sondern ich sag mal in allen Produktkategorien, die wir so erstellen, was ist dort sinnvoll? Also ich würde sagen, wenn wir beispielsweise kompakte Wohnungen bauen, damit sie bezahlbar sind, dann sind wir auch ein Freund davon, drüber nachzudenken, ob man bodentiefe Fenster braucht. Das bodentiefe Fenster ist irgendwie so in den letzten Jahren, ist irgendwie so ein neuer Standard geworden. Wenn ich eine kompakt geschnittene Wohnung habe, ich selber wohne in der Innenstadt, in einer sehr kompakt geschnittenen Wohnung, freue ich mich eigentlich über eine massive Brüstung. Weil da kann ich ein Sofa vorstellen, da kann ich einen Schreibtisch vorstellen, da kann ich ein Bett vorstellen, kann ich alles mitmachen. Und das zum Beispiel auch, einfach Fenster kostet mehr Geld als massive Außenwand. Und auch da einfach, ich sag mal, schon so aus der Entwicklung des Produktes heraus überlegen, was ist für den Miet- oder Kaufpreisstandard wirklich relevant, um guten Wohnraum zu schaffen.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon ein paar Punkte angesprochen, speziell im Kontext der Baukosten. Was würdest du grundsätzlich sagen, welche Trends siehst du in der Zukunft in der Quartiersentwicklung, speziell in urbanen Räumen?
Haben wir uns jetzt mit den, insbesondere auch schon mit unserer Quartiersentwicklung in Köln, viel mit auseinandergesetzt. Also ich gehe davon aus, dass wir in urbanen Räumen, wir bewegen uns ja viel im Innenbereich, einfach überlegen sollten, wie dicht können Quartiere gebaut werden. Die Stadt Köln hat dazu einen Köln-Katalog rausgebracht, wo sie sich selber damit mit befassen, in welcher Zentralität nehme ich welche Gebäudedichte in Kauf, was zu machen damit, um damit Freiräume frei zu sperren. Ja, und zu sagen, und damit kann ich dann eben, indem ich dichter baue, kann ich vielleicht auch qualitativ hochwertigere und größere Freiräume erzeugen. Und ich glaube, das ist was, womit wir uns auseinandersetzen sollten. Wir kennen zum Beispiel das Glutquartier in Köln. Wenn man da heute durchgeht, denkt man, ach, ein Geschoss mehr wäre auch möglich gewesen. Würde uns nach unseren Maßstäben von innerstädtischem Wohnen, würde keine qualitativen Einbußen geben. Ob man jetzt sagt, dann hätte man da einfach man hätte vielleicht auf derselben Fläche mehr Wohnraum bauen können oder aber größere Freiräume schaffen können, was auch immer. Also ich glaube, das ist ein Trend, über Dichte nachzudenken und über die Ausgestaltung von Freiräumen und gleichzeitig aber sicherlich auch das Thema Nutzungsmischung, haben wir eben schon drüber gesprochen, also sich kluge Konzepte überlegen, wie ich die verschiedenen Nutzungen, die eine Stadt braucht, in so Quartieren zueinander anordne, wie ich damit umgehe. Und der letzte Punkt, sicher Mobilität. Ich habe eben schon das Thema Stellplatzsatzung angesprochen. Was ist an Mobilität erforderlich? Wie viele Stellplätze brauche ich überhaupt noch? Kann der Stellplatz vielleicht auch in einer Quartiersgarage stehen, wo ich 3 Minuten hinlaufe, weil ich das Auto gar nicht jeden Tag bewege? Wie nah bin ich zur U-Bahn? Müssten wir die U-Bahn nicht eigentlich ausbauen? Also ich glaube, beim Thema Mobilität könnte man eine eigene Sendung draus machen.
U-Bahn in Köln, das ist spannend. Ne? Was würdest du gerne mal bauen? Ich wollte eigentlich fragen, welches deiner aktuellen Projekte begeistert dich persönlich? Kannst du auch gerne, aber was würdest du gerne mal realisieren?
Also die Frage, du hattest mich vorher mal gefragt, ne, was ist dein Lieblingsprojekt, hätte ich nämlich gesagt, kann ich dir nicht sagen. Ich finde die Mischung immer spannend. Was würde ich gerne mal bauen? Also tatsächlich finde ich, wir haben jetzt in den letzten Jahren kleinere Projekte gebaut, aber auch größere Projekte gebaut. Ich fände jetzt mein größter Wunsch wäre tatsächlich, so eine innerstädtische Quartiersentwicklung mal von vorne bis hinten zu bauen. Wir haben ja gerade ein Baufeld in einem Quartier in Düsseldorf gekauft, das letzte Baufeld in Düsseldorf, in Grafenthal. Da waren wir vor 2 Wochen auf dem Jecken Frühshoppen, also hat sich ein Karnevalsverein gegründet und dann standen wir da in diesem schon wirklich zu, ich kann es nicht sagen, 90% gebauten Quartier und haben irgendwie gesehen, was da jetzt so für ein eigenes Leben entstanden ist. Und das muss man sagen, wir haben auch schon viele Quartiersentwicklungen jetzt realisiert, aber so in der Größenordnung, das fände ich toll, irgendwie da zu stehen und zu gucken, was sich dann da so für eine neue, ja, Stadtgesellschaft entwickelt. Und eben, dass das nicht nur ein, also nicht nur ein Gebäude zu bauen, sondern wirklich so ein, ich sag, wir nennen es mal ein Stück Stadt.
Und dann auch darüber hinaus zu begleiten, finde ich auch spannend. Ne? Dann 10 Jahre später zu gucken, was ist denn daraus geworden und da nochmal ins Gespräch zu gehen mit den Bewohnern.
Genau, also ich gehe auch regelmäßig, fahre ich nochmal zu den Projekten, die wir mal gebaut haben und schleiche da so rum und gucke so, wie sich so, ja, wie sich das entwickelt, weil man sieht ja meistens an dem, was die Menschen noch dazu bauen, was man vielleicht nicht ganz richtig gemacht hat. Und man kann auch manchmal erst nach 5 Jahren sehen, ob sich so ein Projekt wirklich in die Umgebung einfügt. Und es ist dann tatsächlich super spannend, mit Menschen zu sprechen, die da wohnen oder arbeiten und sich da so das Feedback zu holen.
Mhm. Was sagt dein Herz, wenn dann die Geranien an den Balkon kommen oder irgendwelche Zäune gebaut werden? Guckst du da so wie eine Architektin drüber und sagst um Himmels Willen oder sagst ja gut, das sind halt die Menschen, das ist okay?
Ich ärgere mich dann, wenn ich feststelle, dass wir irgendwie das nicht richtig konzipiert haben. Also wir haben immer lebhafte Diskussionen mit unseren, es gibt bei uns ja verschiedene Möglichkeiten, wem gehört nachher die Wohnung. Und bei größeren Bestandshaltern, die sind ja sehr darauf bedacht, dass ihre Objekte langfristig gut aussehen. Und da führen wir immer ehrliche Diskussionen darüber, wie sehen Balkongeländer aus. Und da habe ich am Anfang gedacht, so aus der Architektenbrille habe ich Kämpfe gefochten für die Gestaltung der Gebäude, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, also eine Glasbrüstung finde ich gestalterisch ganz schlimm, das versuche ich zu vermeiden, so wie so ein Architekt eben denkt. Und mittlerweile muss ich sagen, das ist eigentlich der falsche Ansatz, sondern ich kann mittlerweile diesen Ansatz des Bestandshalters verstehen. Ich will ein Gebäude, was total robust ist, egal wer es nutzt. Und sich quasi und aus dieser Brille raus überlegen, was die richtige Lösung ist. Ich bin weiterhin kein Freund von Glasbrüstung, aber wir haben jetzt zum Beispiel viel darüber nachgedacht, wie kann denn eine Balkonbrüstung aussehen, damit nicht am Tag 2 eine Bastmatte durch die Stäbe durchgefädelt wird. So, weil, also einfach abzuschichten und zu sagen, was ist der Worst Case und was kann ich für eine Lösung anbieten, die so robust ist, dass sie irgendwie so, wie man sie dann baut, aber dann auch bleibt.
Ich finde, das Beispiel passt total gut zu dem Einstieg unseres Podcasts und beschreibt deine Haltung ganz gut in der kurzen Zeit, wie wir uns jetzt hier kennengelernt haben. Ob es die Führung des Teams ist oder jetzt die Balkonbrüstung, eben einfach nochmal im Nachgang auch drauf zu schauen und zu sagen, okay, ich reflektiere das nochmal und schaue, was funktioniert vielleicht, was hat nicht so gut funktioniert und wie passe ich es in Zukunft an, passt, finde ich, perfekt. Aber wir kommen auch tatsächlich schon zum Ende dieser Folge langsam und haben noch eine persönliche Frage an dich. Und du hast ja jetzt ganz klar gemacht, du begeisterst dich sehr für Gebäude. Wenn du jetzt aber eine Woche lang nicht an Immobilien denken müsstest, wie würdest du deine Zeit verbringen?
Ich würde mich mit allen Menschen, die ich gerne habe, treffen, ein gutes Glas Wein trinken und irgendwie einfach mal Blödsinn erzählen. Versuchen, kein Ergebnis zu erzielen, sondern einfach für den Moment zu sein. Deswegen habe ich ja eben schon erzählt, freue ich mich total auf den Karneval. So eine Zeit, wo man mit Freunden zusammenkommen kann und einfach ein bisschen Quatsch machen kann.
Oh, ganz viel Spaß. Nächste Woche, der Podcast wird dann ja später ausgestrahlt, aber Karneval steht nächste Woche an. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, dass du da warst, dass wir dich kennenlernen durften. Mir hat sehr viel Freude bereitet. Wie war dein erster Podcast?
Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Nein, es war total schön bei euch. Ich bedanke mich für die Einladung und ja, freue mich, mal wiederkommen zu dürfen.
Gerne, schön, dass du da warst.
Danke dir.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns zu dieser Folge etwas mitteilen möchtet oder auch einfach nur so, sei es Lob, Kritik, eure Gedanken oder wenn ihr ein Thema oder einen Gast habt, den die Immobilienwelt unbedingt hören und kennenlernen sollte, dann schreibt uns gerne. Am besten erreicht ihr uns unter talk@rotonda.de oder talk@jung.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.